Ich will die Predigt mit einem Werbeslogan anfangen. Wer von euch kennt denn den Satz, oder ich denke jeder, die meisten haben schon den Satz gehört, wohnst du noch oder lebst du schon? Also den kennen, glaube ich, sehr viele und der Slogan, der ist nämlich von IKEA. Genau, IKEA wirbt mit dem Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Damit ist eigentlich gemeint, also man kann normal wohnen, ganz praktikabel, nicht besonders schön, einfach wohnen eben. Oder man kann zu IKEA gehen und sich seine Wohnung wirklich schön einrichten. Und dann ist es nicht nur einfach wohnen, sondern echtes Leben. Also das normale Wohnen ist kein Vergleich, also zu den schönen Deko-Sachen, zu den Duftkerzen, zu den cleveren Regalsystemen, zu den Vorhängen und schönen Handtuchhaltern. Also wer sowas hat, der lebt schon. Also ihr seht schon, ich finde IKEA auch ganz schön cool, aber ich will den Slogan mal aufgreifen und ein bisschen abändern. Das ist dann schon ein bisschen dramatischer. Und zwar, die Überschrift der heutigen Predigt ist, stirbst du noch oder lebst du schon? Das ist deutlich dramatischer. Und heute wird es um Gedanken um das Leben und auch den Tod gehen. Und ich weiß, es ist nicht für alle ein leichtes Thema. Manche sind vom Tod mehr betroffen und manche weniger. Und deswegen, weil es ein substanzielles Thema ist, gebe ich mir auch Mühe, der Sache mit Respekt entgegenzutreten. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, auch manchmal über solche Sachen nachzudenken. Der Text heute Morgen ist ziemlich ungewöhnlich und ich glaube, die wenigsten haben schon eine Predigt über den Text gehört. Zum Anfang ist es sehr deprimierend irgendwie, aber ihr werdet sehen, er kann ganz schön ermutigend sein. Der Text heute steht in 1. Mose 5, 1 bis 20. Ich lese vor, 1. Mose 5, Verse 1 bis 20. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adam, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre. Und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Enoschs betrug 905 Jahre. Und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Kenans betrug 910 Jahre. Und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Mahalalel betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Ja, das ist schon ein ungewöhnlicher Text. Bevor ich mit dem Gedankengang der Predigt anfange, will ich noch ein paar Sachen zur Erklärung sagen, weil es eben kein häufiger Text ist. Und manche Sachen sind eben nicht allen gleich sofort klar. Also vielleicht wundern sich jetzt hier manche, warum die Menschen so alt geworden sind. Ist ja eine berechtigte Frage, wenn da steht, dass er 800 oder 900 Jahre gelebt hat. Ist der Gedanke nahe, dass man sich überlegt, oh, kann es überhaupt stimmen? entpuppt sich die Bibel hier schon in den ersten Kapiteln als nur ein Märchenbuch? Nein, Leute, also das muss uns keine Angst machen. Also das kann gut zwei Sachen als Grund haben. Zum einen sehen wir heute, dass die Gene, die in den Menschen stecken, immer schlechter werden. Immer mehr schleichen sich im Erbgut Fehler ein und früher hatten die Menschen bessere Gene. Es ist klar, dass man noch älter werden kann. Und ich glaube aber, was noch viel kräftigerer Einfluss war, der Text spielt vor der Sintflut. Und damals waren andere Wetterbedingungen, die das Altern eben begünstigt hatten. Also es war einfach ein anderes Klima, eine andere Umgebung. Also dass die jetzt so alt waren, das muss uns nicht verwundern. Zweitens habe ich mich auch gefragt, warum solche Sachen überhaupt in der Bibel stehen. Warum muss man jetzt so lange diese Geschlechtsregister eben leben? Aber ich bin sehr froh, dass wir das in der Bibel finden, weil diese Geschlechtsregister, die zeugen von der Ernsthaftigkeit der Bibel. Weil die Bibel nimmt es oft sehr genau, wenn es um Jahreszahlen, Orte, Entfernungen, Tageszeiten, verschiedene Städte und Personen geht. Also in einem Märchenbuch finden wir nicht über Seiten hinweg, über Kapitel hinweg genaue Ausführungen, zum Beispiel, wer mit Nehemia nach Jerusalem gegangen ist, die Stadtmauer aufbauen. Finden wir die einzelnen Familien und wie viele Tiere dabei waren und wie viele Menschen dabei waren und wohin und wie und was. Das allein ist schon ein Hinweis darauf, dass die Bibel ein Geschichtsbuch ist. Die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern die Tatsache, dass wir das lesen, zeigt, okay, es gibt hier eine Geschichtsschreibung und die Schreiber meinen es hier ernst und nicht bildlich. Ansonsten ist der Aufbau des Textes eigentlich ziemlich leicht verständlich. In den ersten Versen geht es darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Das ist jetzt kein neuer Schöpfungsbericht oder so, wie manche sagen. Es ist einfach so, dass hier der Text nach den ersten Kapiteln mal einen Schritt zurückgeht und mal so die großen ersten Erdenjahrhunderte mal im Schnelldurchlauf abspielt. Gott hat Adam geschaffen, sie haben Kinder gezeugt und diese haben wiederum Kinder bekommen und so weiter. Ja, wenn man das liest, ist es fast wie ein Echo. Und er lebte so lang und erzeugte Söhne und Töchter und er starb. Sein Sohn lebte wieder so lang und er starb. Manche vergleichen irgendwie mit Kirchturmglocken. Da wurde geboren, starb wieder und immer wieder. Das ist der Lauf der Welt. So läuft das hier. So läuft es hier. Und deswegen ist der erste Punkt der Predigt das Leben auf der Erde. Darüber kann man viel nachdenken und philosophieren. Und darüber zerbrechen sich auch die klügsten Menschen und Philosophen den Kopf. Es gibt unzählige Verse in der Bibel, die Aussagen über das Leben und auch den Tod machen. Der Text ist hier eigentlich eine der einfachsten Darstellungen überhaupt. Andere Verse führen das noch ein bisschen weiter aus, wie zum Beispiel Psalm 90, Vers 10. Da heißt es, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell ereilt es und wir fliegen dahin. Wie erschreckend treffend das doch ist. Trotz aller Mühe schaffen wir Menschen vielleicht 70, vielleicht 80 Jahre. Manche mehr, manche weniger. In einem Moment ist man noch jung und ehe man sich versieht, ist man alt geworden. Ja, wenn alles gerade gut läuft, verändern sich Dinge, die Zeit vergeht. Und deswegen ist es dieses Stirbst du noch aus dem Anfangsslogan. Wir alle müssen mal sterben. Als Kind hatte ich eine Action-Man-Figur, beziehungsweise Harry hatte eine Action-Man-Figur, die sah so aus und ich habe es wirklich geliebt, mit diesem Action-Man zu spielen. Der konnte fahren, der konnte vorne Pfeile rausschießen, der konnte alles machen. Und ich habe es geliebt, mit dem zu spielen, herumzufahren. Doch was mir gar nicht bewusst damals war, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich mit diesem Action-Man gespielt habe, ihn wieder aufgeräumt habe und es das letzte Mal war, dass ich mit ihm gespielt habe. Das ist mit jedem Spielzeug und eigentlich mit ganz vielen Sachen so, dass es einen Moment gibt, wo man mit seinem Lieblingsspielzeug gespielt hat, es aufräumt und die Zeit vorbei ist, man danach nicht mehr damit spielt. Und ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal war, dass ich mit diesem Action Man gespielt habe. Die Zeit ist vorbei und das ist im Leben auch so. Die Zeit kann schneller vergehen, als man denkt und man ist sich oft nicht mal bewusst. Es gibt ein ganzes Buch der Bibel, die sich mit der Thematik auseinandersetzt. Das Buch der Prediger. Solche Gedanken werden sehr gut zusammengefasst und es geht darum, dass das Leben oft wie ein Haschen nach Wind ist, wie das Leben so schnell vergeht. Es ist so, wie wenn man den Wind einfangen will, man will ihn greifen und doch zerläuft es einem zwischen den Fingern. Im Prediger 3, Vers 12 steht, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und das Gute zu genießen in seinem Leben. Ja, das ist eine Perspektive. Es gibt so schön Gutes auf dieser Welt, was wir genießen können. Gott hat den Menschen viele, viele Freiheiten gegeben. Wir dürfen Dinge entdecken, mitgestalten, weiterführen. Wir dürfen auf dieser Erde kreativ sein, schöne Dinge herstellen und erleben, eine Ausbildung machen oder studieren gehen. Manche heiraten, bekommen Kinder, bauen ein Haus. Manche suchen das Abenteuer, gehen auf Reisen. Ja, wir haben die Möglichkeit, Menschen positiv zu prägen, ihren Charakter zu stärken und Gutes zu tun. Das ist wirklich schön. Auf der anderen Seite gibt es auch unzählige Möglichkeiten, das Schlechte zu tun. Und ich glaube, das muss ich hier nicht aufzählen, was Menschen alles Schlechtes tun. Gott lässt uns die Freiheit, wie wir eben diese Jahre, die wir auf der Erde haben, gestalten. Gott lässt uns die Freiheit, ob wir fleißig oder faul sind, Gutes oder Schlechtes tun. Aber irgendwann kommt bei jedem von uns im Leben, wo es heißt, und Michi wurde x Jahre und er starb. Und auch in deinem Leben kommt irgendwann der Moment, wo man sterben muss. Und wie viele Jahre das dann auch sein mögen. Und das relativiert dann wieder irgendwie das all das Schöne, das wir erlebt haben. Was war es wert, wenn am Ende alles vorbei ist? Was ist es wert, wenn die Häuser, die wir gebaut haben, irgendwann wieder abgerissen werden? Wenn die Menschen, die wir lieben, irgendwann gehen müssen? Was zählt dann noch? Ich verstehe die Aussage des Predigers, der sagt, okay, das Leben geht so schnell vorbei, deswegen genieße es. Es ist wie ein Haschen nach Wind, aber genieße es so gut du es kannst. Und damit hat er auch recht, aber ich bin trotzdem froh, dass die Bibel nicht so einseitig ist und nicht dabei stehen bleibt, dass die Bibel weitergeht, dass sie noch andere Perspektiven zeigt. Und deswegen heißt der nächste Punkt, das Leben im Himmel. Denn es steht die Frage im Raum, was nach diesem und er starb passiert. Was ist dann? Und dazu hat die Bibel nämlich sehr viel zu sagen. Gott hat die Menschen geschaffen, um mit ihnen in Gemeinschaft zu leben. Aber weil die Menschen sich gegen ihn entschieden haben, weil sie gesündigt haben und Sachen getan haben, die gegen Gott waren, muss er Konsequenzen ziehen. Gott ist zu rein und zu gerecht und zu heilig, dass er sagen kann, ach was, passt schon, komm einfach zu mir in den Himmel. Nein, dafür ist Gott zu gerecht. Und deswegen hat er bereits im Garten Eden schon angekündigt, dass er einen Retter schicken wird. Einen Retter, der die Menschen von ihrer Sünde erlösen wird. Und auch in diesem Bibeltext, glaube ich, haben die Menschen, die damals gelebt haben, sich immer wieder die Frage gestellt, wenn einer geboren wird, ist er der Retter? Wird er uns erlösen von dieser Schuld, von diesem Kreislauf, dass wir leben und sterben müssen? Ist er der Retter? Wir haben es heute besser. Damals war immer die Enttäuschung da, nein, und er ist auch gestorben. Aber heute wissen wir, dass Jesus dieser Retter war. Der Retter ist bereits gekommen. Ja, Jesus gibt uns die Möglichkeit, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Das Angebot von Jesus ist ewiges Leben, ist Vergebung vor Gott. Dass wir mit Gott wieder Frieden haben können und dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind, sondern seine Kinder sind und einmal nach dem Leben bei ihm im Himmel sein können. Die Strafe, die wir bekommen sollten, hat er auf sich genommen. Deswegen können wir Frieden mit Gott haben. Aber Gott zwingt keinen bei sich zu sein. Wir haben die Wahl, ob wir mit Gott leben wollen oder ohne. Es gibt den Ort, an dem Gott ist, den Himmel. Und es gibt den Ort ohne Gott, die Hölle. Wenn von Gott Dinge wie Schönheit, Freude und Freiheit kommen und er die Liebe in Person ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass in der Hölle, da wo Gott nicht ist, auch diese Dinge fehlen. Das ist unfassbar schrecklich. Und daher haben wir die Wahl, alle, die hier sitzen, entscheiden wir uns für Gott oder gegen Gott? Wollen wir Frieden mit Gott schließen, die Vergebung in Anspruch nehmen oder nicht? Gott respektiert deine Entscheidung. Wer hier auf der Erde nicht mit Gott leben will, muss auch nicht im Himmel mit ihm leben. Kommen wir zum letzten Punkt. Das Leben dazwischen. Der Text ist nämlich noch nicht aus. Ich habe euch ein paar Verse verschwiegen. Ich will weiterlesen, die Verse 21 bis 24. Da heißt es, und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Das ist doch erstaunlich. Hier bricht einer aus diesem Kreislauf aus. Wenn man diesen Text zum ersten Mal liest, ganz vorbehaltlos, erwartet man, wenn man liest und Henoch wird geboren, dass irgendwann kommt und Henoch stirbt. Aber es ist nicht so. Henoch wandelte mit Gott. Und was heißt es, mit Gott zu wandeln? Ich will es mit einem gut funktionierenden Ehepaar vergleichen. Sie freuen sich, miteinander Zeit zu verbringen. Sie gehen gemeinsam durchs Leben. Gemeinsame Zeit ist kein Muss, sondern eine Freude. Sie teilen die kleinen und großen Dinge miteinander, vertrauen und kennen sich. Sie stehen zueinander, auch wenn es schwierig wird. Ein Ehepaar, bei dem es gut läuft, kann richtig zusammen anpacken, aber auch zusammen entspannen. Kurz gesagt, man geht gemeinsam durchs Leben. Und so ist es auch mit Gott. Mit Gott können wir auch durchs Leben gehen, mit ihm wandeln. Welche Vorteile hat es, mit Gott zu wandeln? Zum einen muss man nicht mehr alleine durchs Leben gehen, nicht mehr alleine durch diesen Kreislauf, wo es heißt, und er wird geboren und er stirbt. Ja, wir haben Gott, mit dem wir gemeinsam durchs Leben gehen können. Zum anderen haben wir auch die richtige Perspektive. Was ist wirklich wichtig und was nicht? Denn wenn wir die Dinge geistlich betrachten, haben wir einen anderen Blickwinkel. Viele Leute konzentrieren sich sehr darauf, einen guten Job zu haben, Karriere zu machen, wirklich was hier auf der Erde zu erreichen. Aber als Christen haben wir einen anderen Blickwinkel aufs Leben. Wir haben eine andere Definition davon, was wirklich gut ist, was wirklich wichtig ist. Die Dinge mit Ewigkeitswert sind wichtig. Die Dinge, die in der Ewigkeit immer noch da sind. Und das ist nicht ein Eigentumshaus und auch nicht ein toller Job. Zum anderen werden wir auch, wenn wir mit Gott gehen, vor Sünde bewahrt. Es bewahrt uns vor schlechtem und bösen Verhalten. In Galater 5, Vers 16 steht, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das bedeutet Folgendes, wenn du im Geist wandelst, Gott durchs Leben gehst, mit ihm unterwegs bist, dein Leben von ihm führen lässt, dich im Alltag nach ihm ausrichtest, dann hilft er dir nicht zu sündigen. Und später in Galater wird auch noch das Positive davon beschrieben. Nicht nur, dass wir die Sünde nicht tun, sondern da ist von der Frucht des Geistes die Rede. Von Friede, von Freude oder auch Dinge von wie Geduld oder so etwas. Die schönen Dinge, die wir in uns tragen. Also wer als Christ aktiv mit Gott unterwegs ist, muss nicht mehr das Schlechte tun, sondern trägt vielmehr das Gute in sich. Und als nächstes können wir auch mehr Hoffnung haben. Denn wenn dieser Text ist doch ziemlich deprimierend, oder? Und er wird geboren und er stirbt wieder. Na toll, fertig. Nee, es ist eben nicht fertig. Als Christen haben wir eben die Perspektive, einmal bei Gott zu sein. Und das ist unfassbar schön. Es gibt auf Englisch einen Satz, der heißt Life is hard and then you die. Also auf Deutsch, das Leben ist hart und dann stirbst du. Also ist irgendwie so ironisch, aber für viele ist es leider auch irgendwie so. Das Leben ist auch hart und irgendwann sterben wir so. Aber als Christen haben wir eben darauf eine bessere Perspektive. Das Leben ist dann mehr als Arbeit, Schlafen und Essen. Und es hilft dir, dein Leben nicht zu verschwenden. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ich will es damit vergleichen, es ist ein bisschen dunkel, wie wenn man mit dem Flugzeug zum Beispiel nach Amerika fliegt und unterwegs abstürzt. Man landet mitten im Ozean, schwimmt mit seiner Rettungsweste mitten im Ozean und hat keine Orientierung. Wo gibt es Rettung? Wo gibt es die nächste Insel? Wo muss man schwimmen? Und ich glaube, manche Menschen fühlen sich in ihrem Leben genauso wie in so einem Ozean. Es gibt tausend Wege, tausend Optionen, tausend Möglichkeiten, was du machen kannst. Welcher Weg ist der richtige? Für welchen Weg entscheidest du dich? Und was ist, wenn du einen Weg gehst und am Ende deines Lebens dir denkst, Mist, es war der falsche Weg? Das ist wirklich schrecklich. Aber wenn wir die Bibel lesen, haben wir eine andere Perspektive. Weil Gott ist nämlich außerhalb dieses Lebens. Es ist nämlich so, wenn man hier im Ozean schwimmt und jemand im Helikopter drüber fliegt und sieht, hey, gar nicht so weit weg von dir, da fährt ein Schiff oder da ist eine Insel, schwimm doch in diese Richtung. Dann gibt es vielleicht noch Rettung, dann gibt es noch Rettung. Aber das muss dir jemand von außerhalb sagen. Und Gott ist eben außerhalb dieser Welt. Er hat den Blick auf die Welt. Und wenn jemand dir sagen kann, was gut für dein Leben ist, dann ist es Gott. Weil er nicht in diesem Wirrwarr des Lebens steckt. Nein, Gott weiß, wie wir unser Leben verbringen müssen. Und Gott weiß, was gut für uns ist. Er ist unser Kompass. Er hilft uns, unser Leben nicht zu verschwenden. Er zeigt uns, dass wir nicht länger wie alle geboren werden und nach x Jahren einfach wieder sterben und dann vorbei, sondern er zeigt uns den Weg zum Himmel. Er zeigt uns die Perspektive danach. Und Leute, das ist viel, viel mehr als uns, ich zeige nochmal die Liste, das ist viel mehr als uns die Welt zu bieten hat. Wenn ich meine Kollegen anschaue, wenn ich meine Freunde von damals in der Schule anschaue, wenn ich die Leute draußen auf der Straße anschaue, dann sehe ich ganz viel Hoffnungslosigkeit. Denn wer Gott nicht hat, der hat wirklich nur diese Perspektive bis zum Tod. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, die glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Wie schrecklich ist das? Wie schrecklich ist es, dass man nur dieses kurze Leben hat und da alles hineinpressen muss? Man muss alles erleben, man muss Hauptsache gesund sein, Hauptsache oft in den Urlaub fahren, Hauptsache das beste Auto haben. Du musst jeden Tropfen Leben aus deinem Leben quetschen, dass du ja das Beste erreichst. Aber Leute, das ist echt schrecklich, dieses Leben. Wenn man zwangsweise das Beste rausholen muss, weil nach dem Tod alles vorbei ist. Und als Christen haben wir eben die bessere Perspektive. Und das finde ich wunderschön und darum sollte es heute in der Predigt gehen. Eben, dass wir hier auf dieser Erde leben und dass wir trotzdem die Perspektive auf den Himmel haben. Und dass sich dieses Leben im Himmel hier schon auf der Erde widerspiegelt. Hier auf der Erde, wir leben zwar hier, aber unser Leben, was wir im Himmel haben als Christen, das ewige Leben spiegelt sich jetzt schon auf der Erde wider. Du kannst dein Leben mit Gott jetzt schon verbringen und nicht erst später im Himmel. Und das finde ich wunderschön und das gibt meinem Leben eine unfassbar wertvolle Perspektive, die ich absolut nicht missen will. Amen.